Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute ist nochmal die liebe Ruth Leitmeier bei mir zu Gast. Und Hallo. Wir werden uns heute mal ganz speziell zum Thema Liposuktion äußern. Da bin ich ganz, ganz gespannt, was sie da schon für Dinge weiß, die wir vielleicht noch nicht wissen, was da jetzt aktuell der Stand ist. Da tut sich ja relativ viel momentan. Und liebe Ruth, jetzt wäre mal ganz interessant, nochmal zu wissen, wie stehst du denn persönlich zum Thema Liposuktion?
Ja, also für mich war die Liposuktion ja sehr positiv, ganz individuell gesehen. Ich muss auch sagen, es war für mich schon eine ganz große Erleichterung. Ne? Also vom Bewegungsmodus war es eine Erleichterung, schmerztechnisch war es eine Erleichterung. Also da war ich schon sehr froh, auch in dieser Hinsicht einfach eine Lösung für mich gefunden zu haben. Ne? Man muss natürlich schon immer ein bisschen mit Bedacht gehen, ja, diesen Weg, weil es ist nicht für jede immer der Königsweg, ne? Und es ist nicht für jede immer sofort der Königsweg. Ja? Das können wir natürlich auch, wenn man jetzt dann sagt, das sei so das alleinige Mittel, um glücklich zu werden, das sehe ich dann schon mit sehr gemischten Gefühlen, nehme ich auch schon aus dem Grund, ich habe ja zum Beispiel auch Adipositas-Patienten, ne? Die jetzt vielleicht eine bariatrische Chirurgie beantragen, gut, dann hat man den Sleeve, dann nimmt man recht viel ab und so weiter und dann auf einmal fällt man in ein großes Loch, ja, weil es einfach schwer ist zu verkraften, das andere Körperbild. Und das findet man bei uns schon auch, ne? Weil da teilweise gibt es dann schon auch größere Abweichungen vom bisherigen Körperbild. Und an das muss man sich auch gewöhnen erst einmal. Ist mir auch so gegangen. Ne? Das ist zwar einerseits positiv, aber andererseits kann es schon auch ein bisschen verwirrend sein. Ne? Genau. Ne? Es gibt schon einige Sachen, die man auch, wo man wieder ein Stück reifer werden muss, ne? Und wo man Erfahrungen machen muss. Ne? Also wie gesagt, mit Bedacht vorgehen ist wichtig.
Ja. Also da bin ich auch ein bisschen deiner Meinung, erstmal die individuelle Geschichte ein bisschen betrachten. Und
natürlich.
Gerade zum Thema Abnehmen, egal auf welche Art und Weise, egal ob mit oder ohne Lipödem, also ich habe ja auch sehr viel abgenommen und es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache, auch dass der Kopf mitkommt, ja, also dass man versteht, ich bin jetzt nicht mehr so, wie ich war, obwohl man ja jetzt auch nicht innerhalb von, weiß ich nicht, kurzer Zeit abnimmt, aber man schaut sich selber ja doch nicht so oft im Spiegel an oder sieht sich einfach selber nicht so oft, wie jetzt der Partner oder die Kollegen oder egal, Familienmitglied oder sonst irgendwas. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo ich das erste Mal dann shoppen gehen musste, weil mir einfach nichts mehr gepasst hat, weil alles zu groß war. Und dann bin ich so beim Bummeln am Schaufenster entlang und dachte mir so, wer war denn das jetzt gerade? Und bin dann nochmal zurück, weil ich mich in diesem Schaufenster, wo ich mich gespiegelt habe, kaum erkannt habe und dachte so, wow, hey, du hast echt eine Menge erreicht. So, also da ist mir das dann auch so nach und nach bewusst geworden, wow, du hast ja richtig viel erreicht. Und das ist, also man darf die Geschichte im Kopf nicht unbedingt vernachlässigen. Und ich habe auch immer wieder auch die Erfahrung auch mit meinen Klienten gemacht, dass das am längsten dauert eigentlich. Also das Abnehmen ist das eine, aber dass das mitkommt, ist das andere. Ja. Es kann ist man auch das gut so, vorstellen mit so einer OP, mit so einer Magen-OP, dass es echt heftig ist.
Ja. Natürlich, nee, das ist aber auch in dem Falle trotzdem ein ganz guter Vergleich, ne, weil man da auch teilweise mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. Man hat auch zum Beispiel natürlich auch mit dem Thema zu kämpfen und das ist natürlich auch was, wo wir postoperativ eigentlich noch kaum eine Versorgung kennen. Zum Beispiel mit der Angst, dass man eines Tages wieder aufwacht und alles ist wieder so ähnlich wie vorher. Mhm. Ja, das kommt vielleicht nicht ganz plötzlich oder so, kann auch manchmal schleichend sein. Und da haben wir ähnliche Probleme auch wie die Adipositas-Patienten. Und es ist psychisch, darf man nicht vergessen. Das muss man psychisch schon auch hinkriegen und kompensieren. Solche Ängste. Ne? Das habe ich auch schon manchmal gehört. Viele sagen es nicht so, ne, weil jetzt haben wir schon so einen schweren Weg gemacht und so, aber das darf man dabei auch nicht vergessen. Also mir geht es auch darum, dass man sich da drüber Gedanken macht, einfach aus dem Grund, um auch unsere Versorgung immer weiter zu verbessern und damit man auch ein Problembewusstsein hat. Ne? Problem muss nicht immer negativ sein, weil Probleme, die sind meines Erachtens da, damit man sie löst, aber dass man ein Bewusstsein dafür hat.
Ja. Jetzt sind wir schon gerade so beim Thema Adipositas. Wie ist denn da jetzt aktuell der Stand der Dinge? Ne? Wir wissen ja, so ein bisschen kam ja was durch von wegen unter BMI 40 beziehungsweise unter BMI 35 sollten die Betroffenen sein, damit es überhaupt eine Möglichkeit auf eine Übernahme der Liposuktion gibt. Zum einen, das stimmt es? Also was ist da jetzt aktuell so der Stand? Hat sich da nochmal was verändert oder wie sind wir da momentan?
Den GWA-Beschluss vom 19. September, genau. Und es ist ja so, in dem GWA-Beschluss selbst ist ja in Paragraph 4 des Beschlusses auch, sind Einzelheiten geregelt, wie das so sein soll. Also gerade mal in Bezug auf den BMI. Gut, BMI unter 35, da haben wir keine Fragestellung. Wir haben halt dann natürlich dann die zwei Gruppen, BMI 35 bis 40 und der BMI 40 plus. Ne? Ja. Beim BMI 35 bis 40 ist generell festgeschrieben, dass man eben eine Adipositas-Therapie zusätzlich nachweisen muss, ja, als zusätzliche Anforderung. Und BMI 40 plus, da steht drinnen, soll nicht operiert werden, ja. Es ist aber auch ganz wichtig, vielleicht zu wissen, gerade für BMI 40 plus Patientinnen, dass man hier nicht aufgeben sollte und sagen soll, ach Gott, jetzt bin ich da auch wieder total raus. Ja, das stimmt so nicht, ja. Weil zu diesem GWA-Beschluss gehören auch die sogenannten tragenden Gründe. Ne? Tragende Gründe sind wie so mehrere Erläuterungen zu sehen. Und hier bekommt man auch ein bisschen ein Bild davon, wenn man sich das mal durchliest. Da wir vielleicht auch verlinken, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir das verlinken, die Thematik. Hier bekommt man dann auch ein Bild davon, wie das eigentlich zu sehen ist, wie das gemeint ist. Man will das vermeiden, dass bei einem erhöhten Operationsrisiko dann vielleicht allzu leichtfertig operiert wird. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Man darf ja nicht vergessen, je höher der BMI ist, umso höher ist auch das Operationsrisiko. Ne? Ja, und ja. Wie gesagt, da soll man halt natürlich nicht leichtfertig rangehen. Also muss der Arzt, wenn man hier ist es auch von der Antragstellung, denke ich, im Zweifel auszugehen, wäre Modalitäten noch nicht bekannt. Also Spekulation, was ich jetzt hier sage, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Der Arzt oder der Arztbericht sollte natürlich enthalten eine Risikoabwägung, ne, zwischen dem Nutzen und dem Risiko, das man eingeht. Und wenn man sagen kann, ja, das ist hier vertretbar, zum Beispiel als Entlastungsoperation, damit man überhaupt mal wieder irgendwas machen kann, ja, damit man wieder ein bisschen aktiver werden kann, damit schmerztechnisch eine Erleichterung stattfindet, dass man vielleicht zum Beispiel auch wieder aus dem Rollstuhl rauskommt, ja.
Ja, ja.
Wenn man sowas gerechtfertigt. Ich unterstelle jetzt mal, man ist ansonsten relativ gesund, ne? Relativ gesund. Dann wäre das jetzt zum Beispiel zum Rechtfertigen. Muss aber natürlich im Arztbericht oder vom Arzt dann dargelegt werden. Und das ist eben die Geschichte BMI 40 plus. Also insofern nicht aufgeben, ne? Und hier gucken, dass man zusätzlich auch was nachweist.
Ne? Das ist eine ganz wichtige Inhalt. Also das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, selbst wenn ich einen höheren BMI habe und bereits Folgeschäden habe, die aufgrund der Krankheit zustande gekommen sind, aufgrund dessen, dass ich einfach nicht mehr mobil so sein kann, wie ich möchte, durch die Einschränkungen, vielleicht auch durch Knieprobleme und so weiter und so fort, die vielleicht diagnostiziert wurden, habe ich trotzdem eine Chance und sollte trotzdem einen Antrag stellen, um wirklich...
Das sollte man auf jeden Fall machen. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Gut, wir müssen hier mit der Begrifflichkeit Folgeschäden natürlich auch wieder vorsichtig umgehen. Ne? Ja. Weil unsere Krankheit, es ist trotzdem noch relativ wenig erforscht, wo wir sagen können, naja, was weiß ich, da gab es mal eine Studie mit 2000 Leuten, wo man, was weiß ich, zum erhöhten Arthrose-Risiko was festgestellt hat oder und so weiter, solche Geschichten. Ne? Man weiß zwar jetzt zum Beispiel, klar gibt es eine Beinachsenfehlstellung, man weiß aber nicht explizit von den Auswirkungen, ja, führt das wirklich in jedem Fall zur Arthrose, was spielen da für andere Faktoren mit rein? Mit dem Begriff Folgeerkrankungen, ja, das ist so eine zweischneidige Sache. Ne? Vielleicht kann man eher sagen, Begleiterkrankungen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen so.
Ja, ja, okay.
Aber mir geht es auch darum, dass man da schon ein bisschen ein Bewusstsein dafür hat. Also viele Sachen sind halt so nicht bewiesen. Ja? Und müssen wir es vielleicht manchmal ein bisschen anders ausdrücken.
Ja, Ja. Aber es gibt ja auch viele Betroffene, die vielleicht jetzt jahrelang auch gar nicht wussten, dass
Genau,
sie
ja.
darunter leiden und dann im Endeffekt jetzt erst verstehen, ach du Kacke, ich bin ja die ganze Zeit falsch behandelt worden. Wie
Ja.
stehen da die Chancen? Also ich meine, die können ja schlecht dann hingehen und sagen, hey, mein lieber Arzt, warum hast du mich falsch behandelt? Das sieht man noch. Also sind die gar nicht
Ja.
auf dem Laufenden, da hat man ja nicht
Ja.
wirklich, oder hat man da Chancen? Was kann man da tun?
Ja, das ist, das sowas wird für Behandlungsfehler eventuell durchgehen, also Chancen sind sie ein bisschen durchwachsen, aber sowas wird vielleicht eher als Behandlungsfehler durchgehen, wenn jetzt in der Patientenakte zum Beispiel drin steht, ne, schon vor 5 oder 6 Jahren oder vor 8 oder so, Feststellung, Diagnose, Lipödem. Ne? Wenn sowas drinstehen würde in der Patientenakte und man hat wirklich, also man ist jetzt im Rollstuhl, man war damals vielleicht einfach ein bisschen schwerfälliger und dann ist man im Rollstuhl, ich nehme es natürlich so Extrembeispiele. Ne? Und da könnte man natürlich schon dran denken, wegen einem Behandlungsfehler zu klagen. Ne? Ist aber nicht so einfach, weil die Beweisanforderungen sind relativ hoch. Ne? Man muss sehen, vielleicht im Hinblick noch auf den GBA-Beschluss, hier kann man natürlich gucken, dass man sagt, okay, habe ich mindestens 6 Monate in der Konservative durchgeführt. Ne? Das wäre halt ein wichtiger Bestandteil, weil klar, da sind die Anforderungen auch nicht so extrem hoch, weil der GBA, ich meine, man hätte auch reinschreiben können, theoretisch, na, die muss er mal schon mal 3 Jahre konservativ durchgeführt haben oder so. Also theoretisch wäre das ja denkbar gewesen. Und ich glaube, da hat man durchaus schon auch mal gesehen, viele Sachen, die werden ja so nicht diagnostiziert. Und wir haben auch erst seit 2017 verschiedene ICD-10-Codes, ja, also diese Krankheitsschlüsselung, wo man dann wirklich in ein paar Jahren mal ein genaueres Bild hat, ne? Also auch was Zahlen betrifft. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte natürlich, auch gerade in solchen Sachen. Ne?
Also ich kriege halt immer wieder auch oftmals die Frage, so wieso wird bei vielen, die übergewichtig sind, stark übergewichtig sind, zum Beispiel so eine Magen-OP genehmigt, ja, teilweise sogar ohne größere Probleme. Und beim Lipödem wird heißt dann von wegen, ja, das ist ja nur eine Schönheitsoperation, brauchen Sie jetzt nicht. Ne? So. Da habe ich ganz, ganz viele, die immer wieder fragen, wie wird denn, warum wird es als Schönheitsoperation bezeichnet, beziehungsweise wie ist da momentan so der Verlauf? Merkst du, dass sich da was ändert, dass es langsam weggeht von dieser Schönheitsoperation? Wird es irgendwann mal ein bisschen gleichgestellter werden? Ich meine, es ist dahingestellt, dass manche Personen beides benötigen und vielleicht auch beides bekommen. Aber jetzt mal in dem Falle, dass jemand selbstständig abgenommen hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, ich möchte keine Namen nennen. Ich habe damals natürlich auch überlegt, was machst du, wenn das so weitergeht? Ja, irgendwie kannst du ja nicht noch Unmengen an Gewicht zunehmen, das geht ja nicht. Ne? Ich habe dann die Kurve gekriegt, aber natürlich hatte ich mir auch überlegt, mein Gott, so ein Magenband, vielleicht wäre das doch auch eine Option. Hab's aber nie beantragt oder sonst irgendwas. Und jetzt, wo ich eigentlich mein Gewicht so weit reduzieren konnte, dass ich definitiv unter diesem BMI auch fallen würde, wird die Operation abgelehnt. Also nicht falsch verstehen, ich habe keine beantragt, um Gottes Willen. Aber wenn ich sie beantragen würde, wahrscheinlich würde sie abgelehnt werden, weil dann heißt also ich hatte mal eine Straffungsoperation auch beantragt gehabt, die wurde auch abgelehnt, einfach aufgrund dessen, weil dann einfach die Begründung kommt von wegen, wie hat die gute Dame gemeint, alles, was sie mit Klamotten verdecken können, wäre nicht so belastend.
Genau, das ist auch BSG-Rechtsprechung, nämlich also nach dem Motto, also wenn man durch den Raum geht, fällt mir jetzt nicht unbedingt großartig auf. Ne?
Also, dazu muss man natürlich auch wissen,
dass zum Beispiel, wenn man jetzt Bundessozialgerichtsrechtsprechung nimmt, zum Beispiel im SGB 7, ne, unfallversicherungstechnisch, ne, oder ähnliche Sachen, oder aber solche körperlichen Abweichungen. Also es sind auch für Schalter angestellte 6 Finger sind keine relevante Abweichung. Das ist BSG-Rechtsprechung. Ne? Also bloß, dass man das vielleicht im Verhältnis sieht, die Anforderungen sind relativ hoch. Ja.
Aber das ist schon, ich finde es schon ein bisschen unfair, dass wenn jemand aus eigener Kraft es geschafft hat, abzunehmen und danach eine Straffung frägt, weil es einen ja natürlich, egal ob man Lipödem hat oder nicht, ein psychisch und physisch auch irgendwo belastet, dass das dann abgelehnt wird. Also
richtig, das ist ein ganz wichtiges Thema, Tina, dass solche Sachen dann häufig abgelehnt werden. Da haben die Leute ganz toll abgenommen, ob mit oder ohne bariatrische OP. Die haben da ganz toll abgenommen und dann heißt na ja gut, oder gerade auch wenn man zum Beispiel noch eine Fettschätze hat, das ist ja also wirklich ein Drama. Anfang DK geschrieben, naja gut, also die Fettschürze kann man ja in einer Kompression verstauen oder sonst wie, ne? Geht alles. Also, naja, das ist teilweise unsäglich. Ne? Also da ist natürlich auch so, auch dieses Bewusstsein nicht da, ne? Dass es ja von einer Erkrankung herrührt. Ne? Das macht mir jetzt nicht, weil man gar zu lustig ist. Und man hat sich ja auch irgendwo bewährt. Ne? Das ist auch so ähnlich wie wenn der Alkoholkranke bestimmte Nachbehandlungen nicht bekommt. Ne? Wenn man es jetzt die ganze Zeit geschafft hat, trocken zu bleiben, kriegt man, was weiß ich, zum Beispiel psychotherapeutische Behandlung nicht, weil man sagt, naja, du hast es jetzt ja auch so geschafft. Ne? Also, so ungefähr. Vielleicht als Vergleich, aber das hängt einfach auch damit zusammen, also die Adipositas, da hat es schon mal eine Weile gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, das ist eine Erkrankung, es ist auch heute noch schwierig teilweise, dass man sagt, das ist eine Erkrankung, ne? Weil also einfach auch Meinung vorherrscht, naja, da kann man immer durch Disziplin und so weiter, das funktioniert halt nicht, sonst bräuchte man keine bariatrischen OPs, sonst wäre das irrelevant. Ne? Und da ist es die Lymphödem-Erkrankung erst auf dem Weg dazu. Ne? Wir machen schon sehr gute Fortschritte, finde ich, aber wir sind natürlich, wir haben schon noch ein ganzes Stück Weg vor uns da zu positionieren, ja, gesellschaftlich, ja, dass wir halt jemand sind. Wir haben halt eine Krankheit, das ist natürlich nicht alles an uns, aber klar, sie beeinflusst halt unser Leben dann doch nicht ganz unerheblich. Wir müssen halt das möglichst gut kompensieren. Und da ist man halt erst einmal auf dem Weg dazu. Ne? Also die Adipositas hat da schon einige Schritte gemacht, aber wie gesagt, da sind wir erst auf dem Weg dazu.
Jetzt sind wir schon mitten in der ganzen Geschichte eigentlich drin. Wie, wenn ich jetzt mich dafür interessiere, für eine Liposuktion, beziehungsweise wirklich schon alles ausprobiert habe und sage, ich möchte gern versuchen, ob ich das vielleicht bezahlt bekomme von der Krankenkasse. Ja. Wie gehe ich dann vor? Also was sind so die ersten Steps, die du empfehlen würdest? Würdest du gleich sagen, ich hole mir sofort einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin wie dich jetzt, die mich da sofort unterstützt, oder kann ich da erstmal alleine vorangehen? Was sind so deine
Erfahrungen? Also man kann es so machen, das was vielleicht nicht schlecht ist, dass man sich mal so eine kurze Beratung für den Anfang holt, für die Antragstellung. Ne? Da werden jetzt natürlich manche sagen, meine Güte, jetzt den Antrag, den kann ich doch selber stellen und so weiter. Aber es gibt natürlich schon ein paar Fallstricke und die verschiedenen Stadien müssen auch unterschiedlich oft arbeiten oder parallel irgendwo arbeiten. Ne? Mhm. Also bei manchen ist es ja so, da muss man sagen, okay, da gibt es eigentlich nur Chancen auf eine Kostenübernahme bei Formalfehlern. Ja? Und da weiß man natürlich auch, da muss man ein bisschen anders vorgehen oder muss auf viele Dinge noch achten, die dann ganz wichtig sind. Einfach formale Dinge. Ja? Also so ganz einfach, ich muss den Eingang nachweisen. Du glaubst gar nicht, Tina, wie viele Mädels ich habe, wo man das halt nicht kann und wo manche Sachen scheitern, wo man zwar weiß, eigentlich nichts vor, aber man kann es nicht nachweisen. Ne? Und das ist schlimm sowas. Ne? Oder auch so Sache, das ist vielleicht auch so eine Geschichte, also nichts gegen Privatkliniken, weil es sind halt viele Privatkliniken im Lipidem-Bereich unterwegs. Ne? Nur, man darf nicht vergessen, bei der Antragstellung, man sollte nicht unbedingt da nur sagen, ich will nur in der X-Klinik behandelt werden. Das ist, wie gesagt, wenn eine Verspätung eintritt, eine verspätete Entscheidung der Kasse, das ist ein K.O.-Kriterium. Ne? Also da gibt es auch in der Zwischenzeit Landessozialgerichte Rechtsprechung. Man sollte es vermeiden, wirklich. Also sowas muss nicht sein. Ne? Und man muss natürlich auch immer überlegen, je nach Stadium, wie gehe ich denn daran an die Sache? Ne? Ein Dreierstadium wird da vielleicht anders rangehen, vielleicht auch ein bisschen parallel denken oder muss vielleicht zusätzliche Sachen berücksichtigen. Von dem her ist es gar nicht so schlecht, wenn man eine Antragsberatung macht. Mhm. Ne? Also es ist nicht bloß eine Marketing-Erfindung von mir, sondern es ist wirklich einfach ein Instrument, um bestimmte Dinge zu beachten. Wir haben es ja momentan noch nicht so einfach, Anträge zu stellen, auch wenn es Fortschritte gibt. Wie gesagt, das ist schon eine Sache, wo man machen sollte. Man kann den Widerspruch durchaus auch mal alleine führen, wenn man möchte. Kann man natürlich machen. Da kommt es ein bisschen auch auf einen selber an, widerspruchstechnisch, und zwar auch darauf, wie geht es mir denn auch psychisch? Ne? Weil der Anwalt hat häufig auch eine Filterfunktion. Ne? Der hält manche Zeit auf. Und wie soll ich sagen, dass man nicht so total frontal dann immer irgendwas reingepresst kriegt, ne? Sachen, die geschrieben werden, also die sind halt für Patienten jetzt nicht so toll, gell? Aber es gibt immer noch Kassen, die schreiben rein, ja, so kosmetische Sachen übernehmen wir nicht, ne? Und da fühlt man sich natürlich schon vor den Kopf gestoßen. Mhm. Also Stadium bin und mit dem Rollator umeinander gehe und da kriege ich vorgehalten, gut, dein Ding, das ist aber kosmetisch. Ne? Das sind so Sachen, das kann einen schon mitnehmen. Wenn man da ein bisschen aufgeklärt wird und sagt, auch zum Beispiel eine Antragsberatung gemacht hat, dann weiß man, dass es vorkommt, ne? Dass sowas sein kann, dass das die Kasse halt schreibt. Ne? Aber dass man das so nicht persönlich nehmen darf, sondern weil das halt Kassenpolitik dann
ist. Ja, ja. Ist ja oftmals auch so, dass es eh von Anfang an erstmal abgelehnt wird. Es ist ja kaum bei jemandem, wo man gleich beim ersten Mal das alles durchboxt.
Es also, ist sehr vereinzelt. Ne? Es gibt tatsächlich manche Einzelfallentscheidungen, wobei man sagen muss, die sind sachlogisch meistens nicht nachvollziehbar. Natürlich besteht da eine Indikation, aber wenn man es genau nimmt, könnte die Kasse eigentlich, wenn man alle anderen anguckt, nicht so entscheiden. Ne? Also machen wir es mal logisch an. Und es sind wirklich so ganz minimale Entscheidungen. Also da stecken wahrscheinlich ein bisschen andere Gründe noch dahinter. Das ist aber ein bisschen eine Blackbox. Ne? Und ja, wie gesagt, üblicherweise erfolgt auch eigentlich eine Ablehnung. Ja? Wobei, gut, jetzt mit 2020 werden natürlich manche Dinge auch wieder, haben wir wieder andere Konfigurationen.
Ja, und wie ist es dann, also wenn ich sage, okay, es wurde jetzt abgelehnt, ich gehe in den Widerspruch, wie sind da die Fristen, also die Krankenkasse hat ja auch gewisse Fristen, die sie einhalten muss, um zu antworten, um zu reagieren und wir als Betroffene ja dann auch. Kannst du das irgendwie ein bisschen zusammenfassen?
Beim Ablehnungsbescheid ist es so, da habe ich dann einen Monat Zeit, ne, hier Widerspruch einzulegen. Sollte man auch beachten. Also man kann zwar im Sozialrecht auch immer wieder, gut, in dem Stadium wird das vielleicht noch nicht ganz so tragisch, ne, man kann auch immer Überprüfungsantrag nach § 44 SGB 10 stellen, ne? Das ist auch eine geniale Konstruktion im Sozialrecht. Wenn es geht, sollte man aber vielleicht den Widerspruch dann halt gucken, dass man das auch fristgemäß hinbekommt. Man kann auch jederzeit einfach nur fristwahren Widerspruch einlegen. Man muss das alles nicht sofort begründen. Ne? Das muss gar nicht sein. Hauptsache, man hat die Frist gewahrt. Ne? Gerade wenn man sich überlegt, naja, ach, mache ich selber, nehme ich einen Anwalt dazu, mache ich überhaupt weiter, ne? Und so weiter. Das sind ja alles so Überlegungen. Manchmal braucht man halt ein bisschen Zeit auf und dann legt man halt Frist vor an.
Ja. Und wenn man jetzt mal logisch überlegt, ist es ja eigentlich, ja, utopisch mit dieser Geschichte von wegen, ja, man kriegt ja wirklich alles momentan noch relativ gut bezahlt, die Kompression, die Lymphdrainage, das ganze Konservative, was ja auch sehr, sehr viel Geld kostet, auch die Krankenkassen sehr viel Geld kostet.
Ja.
Warum ist es immer noch so, dass die da trotzdem so sehr drauf pochen und lieber mehr Geld in das Konservative stecken, als einfach mal zu sagen, okay, bei der Person XY ist es wirklich so, die hat alles gemacht, die wäre wahrscheinlich uns nicht mehr so lange, würde uns nicht mehr auf der Tasche liegen als Krankenkasse, also aus der Sicht der Krankenkasse, wenn wir ihr die Operation quasi bezahlen? Also wie ist da, warum ist das so? Also wie denken die da? Weißt du, wie die denken?
Ja, das ist, also die Fragestellung ist gar nicht so einfach, Tina, weil, also da gibt's natürlich mehrere Sachen, ja, die da reinspielen. Die eine Geschichte ist natürlich die, wir wissen natürlich tatsächlich jetzt momentan nicht, ja, wie lange halten die OPs vor, ne? Mhm. Wissen wir wirklich nicht. Und also kein seriöser Mensch behaupten, er wüsste das. Ne? Wirklich, also ganz klar ist es nicht. Ne? Dann ist natürlich auch so, wir hatten auch die Geschichte mit der späten Diagnosestellung. Meistens braucht man da noch Kompression und konservative Therapie, weil es halt dann auch fortgeschritten war und. Man kann es auch nicht zwingend sagen, das kann auch sein, man operiert im Einzelstadium und man braucht trotzdem konservativ hinterher. Man kann es wirklich noch nicht sagen, weil man so viele Dinge nicht weiß. Ne? Und viele Dinge, wo man sagen muss, weiß ich nicht, das ist gerne ein Kostenfaktor. Ne? Und das wissen die Kassen natürlich auch. Ne?
Ja.
Dann hat man auch noch nicht unbedingt eine Ahnung. Also wir haben ja erst 2017 die ICD-10-Codes eingeführt, dass man überhaupt mal irgendwas zusammenstellen kann. Also man hat nicht wirklich eine Zahl. Nicht wirklich. Ja. Okay. Das ist natürlich auch etwas, was man muss ja bedenken. Die Kasse muss ja auch kalkulieren. Ne? Die hat ja eine ganz normale buchhalterische Bilanz. Durch, man muss Rückstellungen bilden und so weiter und so weiter. Also man kalkuliert halt auch etwas. Ja. Und durch diese Kalkulation so ungenaue Sachen, ne, die man nicht so genau weiß.
Sowas,
ne? Also jeder, der vielleicht ein bisschen buchhalterisch bewandert ist, schon alleine, wenn man eine Rückstellung bilden muss und da ist etwas, also es ist auch schon oft so eine nicht ganz scharfe Geschichte, was Buchhalter nicht mögen eigentlich, ne? Und Steuerberater auch nicht. Und von dem her, das sind alles so Sachen, die sind nicht so beliebt, ne? Wenn die so unscharf sind.
Ne? Ja. Also, was denkst du, wie lange? Aber was denkst du, wie lange sowas dauert, bis die dann sagen, okay, das ist de facto die bessere Lösung, sich gleich operieren zu lassen, gleich die Operation zu bezahlen? Weil es gibt ja, also natürlich ist es immer individuell zu betrachten. Ich sage das auch immer wieder. Mit der Operation, man muss sich das wirklich gut überlegen, es ist ein Risiko, es ist ein großer Eingriff, der eine Körper verkraftet es gut, der andere vielleicht nicht so gut, beim einen läuft was schief, beim anderen läuft Gott sei Dank alles gut, der eine hat vielleicht keine Spätfolgen, beim anderen tauchen vielleicht ein paar Jahre später irgendwelche Sachen auf. An was wird das festgemacht, dass die irgendwann mal sagen, ja, das ist jetzt wirklich de facto im, wie sagt man, diesem Kassenkatalog oder wie auch immer,
Leistungskatalog
enthalten. Und also an was machen die das fest? Ja. Wie viele Jahre muss da noch was kommen oder wie wird
es? Also es ist natürlich auch so, und da haben wir noch schon wieder ein anderes Problemfeld, wo reinspielt, nämlich die Vergütung. Ja, also wir gehen ja vom Vertragsarztsystem aus, ne, die Privatärzte muss jetzt da mal beiseite lassen, weil das eigentlich muss bei der Fiktion wirklich eine Rolle spielen. So, und da stellt sich auch schon mal die Frage, wie rechnet man sowas ab? Ne? Die Kasse muss ja dann was bezahlen, der Vertragsarzt oder das Vertragsklinikum bekommt etwas. Und das ist auch ein Riesenstreitpunkt, wo man schon von ganz, ganz vielen anderen Behandlungsmethoden kennt. Ne? Also das ist Gesundheitspolitik vom Feinsten. Ja, also und auch ein Feilschen. Und es kann jeder, der irgendwie im Klinikwesen zum Beispiel beschäftigt ist und mit den Kassen verhandeln muss, bestätigen, ist eine riesen Feilschnummer, wie im Basar. Ne? Und es ist, wie gesagt, ja, also insofern sind das alles so Sachen, die das ein bisschen weiter rausziehen. Ne? Weil klar, die Kasse kalkuliert und möchte natürlich möglichst wenig eigentlich dafür bezahlen. Ne? Ja. Das Vertragsklinikum möchte natürlich eine höhere sogenannte DRG-Pauschale haben, damit halt dann auch dieser Zeit- und Kostenaufwand abgedeckt ist. Man muss ja bedenken, wenn man da so operiert, liposuktionstechnisch, je nachdem, wie man es macht. Aber es ist halt eine Methodik, die du in 20 Minuten durch hast. Ne? Also es dauert natürlich eine Weile und da werden halt Kapazitäten gebunden. Man braucht den OP-Saal, der Chirurg ist eine Weile beschäftigt, die OP-Schwestern sind eine Weile beschäftigt und. Das bindet ja alles Kapazitäten und das kostet alles Geld. Ne? Und da haben wir natürlich auch immer wieder solche wie soll ich sagen, so natürliche Gegensätze, ne? Und die hemmen auch gewisse Fortschritte, ne? weil einfach da erst einmal diskutiert wird und dann wird nochmal diskutiert. Also drum dauert es schon eine Weile. Ne? Das konnte man auch bei der Adipositas beobachten. Ne? Mhm. Also erst als es einigermaßen stimmig war mit den bariatrischen OPs, dann läuft es auch irgendwo. Ja. Ne? Aber es braucht wirklich seine Zeit. Ne?
Also da kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie lange das dauert oder so.
Nicht wirklich. Das was aber, und da muss ich auch gleich einklingen, was aber für uns dann weiterhin wichtig ist, ist nämlich präsent sein, ne? Damit wir unsere Interessen vertreten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, darf man ja nicht vergessen.
Ja. Und was ist, wenn ich jetzt tatsächlich das Glück habe und die Operation wird genehmigt? Wir hatten es ja vorhin mal ganz kurz mit der Klinik angesprochen. Ja. Darf ich mir die als Betroffene selber aussuchen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo zugeteilt werde? Ich meine, es ist ja wie bei der Reha auch. Man hat ja dann Angst, dass man vielleicht irgendwie einem falschen Arzt zugeteilt wird oder
einem falschen Arzt. Und vor allem mit den Ärzten, das ist auch immer so eine Geschichte. Ne? Man möchte ja schon auch den haben, mit dem man gut zurechtkommt, weil man hat ja auch ein bisschen. Also unter Vertragskliniken, nehmen wir mal an, Genehmigung ist durch, wie auch immer, auf das Thema kommen wir sowieso noch, glaube ich, mit der Stationär. Ne? Bei den Vertragskliniken hat man dann durchaus freie Auswahl. Ne? Also es kommt aber auch darauf an, welche Fallgestaltung wir haben. Ne? Da haben wir schon wieder das Nächste. Also ich gehe jetzt mal von der Fiktion aus. Bei der Fiktion ist es so, hat man häufig auch bestimmte Arztberichte vorgelegt. Die Kasse wird sich jetzt aber nicht weigern, wenn es Vertragskliniken sind, dass man von einem zum anderen switcht oder sagt, Mensch, ich hätte da noch vom Dingens X-Klinikum, hätte ich nochmal die Möglichkeit. Also da wird man eigentlich recht verhandlungsbereit sein. Ja? Mhm. Privatkliniken ist halt so, normalerweise im Rahmen der Fiktion, ja, aber erst nachdem die Kasse rechtswidrig abgelehnt hat. Ne? Also nachdem eine Fiktion eingetreten ist, hat die Kasse rechtswidrig abgelehnt und dann darf ich mir das auch bei einem nicht zugelassenen Leistungserbringer, sprich Privatarzt, beschaffen. Ja? Okay. Man darf aber auch nie übersehen, es ist immer nicht, also ist schon mit finanziellen Risiken auch verbunden. Mhm. Teilweise übernehmen das die Kassen schon im Rahmen der Fiktion, ist aber auch ein bisschen eine Kulanzgeschichte. Das darf man immer nie vergessen. Also es ist immer nicht so, es gibt da schon enge Parameter der BSG-Rechtsprechung, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt nicht als Kassenpatient die freie Wahl, gilt aber generell auch für viele andere Methoden. Ich habe als Kassenpatient nicht die freie Wahl unter Privatärzten. Weil wir haben ein Solidarsystem und da schließt man einfach die Kasse, schließt mit Vertragsärzten und Vertragskliniken Verträge. Ja? Und das soll halt auch so eingehalten werden, ne, dass man ein bisschen Einfluss hat auf die Kosten, wie das dann so reguliert ist. Also dass da nicht so außerplanmäßige Geschichten laufen. Ne? Das ist einfach nicht erwünscht, weil wir ein Solidarprinzip haben. Ja? Im Gegensatz zu vertraglichen Prinzipien, wo der Privatpatient jetzt wohin geht, sagt, naja, Privatklinikum Dingens hat einen guten Ruf und da gehe ich hin. Aber der schließt mit denen auch direkt einen Vertrag und haftet auch für die Kosten. Ne? Der Privatpatient geht üblicherweise, wenn er ein Kärtchen hat, jeder das zwar hin und zum Vorzeigen für seine Patientenschaft, aber er ist immer selber der Schuldner für die Operationskosten und kann das immer erst bei der Kasse einreichen. Das muss man schon bedenken bei diesen Unterschieden, weil wir, wenn wir es vertragsärztlich uns behandeln lassen, wir nehmen unser Kassenkärtchen mit, das wird eingelesen. Und du musst ja nichts bezahlen, ne? Du kriegst das for free, ne? Gegen deinen monatlichen Kassenbeitrag. Ja. Muss man auch bedenken, das ist als Sachleistungsprinzip, ne? Also wir bekommen das als Sachleistung, nicht irgendwie anders. Und darum ist es halt auch so geregelt, dass jetzt der Kassenpatient nicht sagen kann, ach, gehe ich halt mal zum Professor Dingens, das ist Privatdozent, ne? Und so weiter. Ne? Und also darum ist es halt auch so gemacht, ja.
Auch wenn ich privat versichert bin, habe ich da auch keine Auswahl irgendwie.
Wenn man privat versichert ist, ist das kein Thema. Aber einfach deswegen, weil ich für Arztkosten, OP-Kosten und so weiter, da bin ich selber der Schuldner. Und ich reiche diese Rechnung, die ich erhalten und bezahlt habe, bei meiner privaten Kasse ein. Und die erstattet es dann. Wobei es auch manchmal Streitereien gibt, ne, mit dem Erstatten. Dass die Rechnung zum Beispiel, die Arztrechnung zu hoch ist und so weiter. Ne? Aber da bin ich immer selber Schuldner nach dem vertraglichen Prinzip. Und wir Kassenpatienten bekommen das halt nach dem Sachleistungsprinzip. Ne? Aber das ist halt ein bisschen gedeckelt. Ne?
Und wie ist das, wenn ich jetzt mal angenommen, also ich meine, klar, die Operation ist ja jetzt nicht so, dass ich morgen wieder arbeiten gehen kann. Ne? Also es ist ja auch irgendwo ein gewisser Aufwand. Wie stehen da die Chancen? Also ich meine, wenn man die OP bezahlt bekommt, gehe ich mal davon aus, dass der Arzt, der mich operiert, bei diesem, also bei diesem, jetzt hört man den Namen nicht an, was du gerade gesagt hast mit den Ärzten, die
Vertragskliniken,
genau, bei den Vertragskliniken,
genau, jetzt haben wir es beieinander.
Von lauter Wörter. Genau, ja, da ist es ja wahrscheinlich so, dass sich der Arzt von dieser Klinik oder der Hausarzt, wer auch immer, dann krank schreibt. Das heißt, du hast dann auf jeden Fall die Zeit, wo du wahrscheinlich die Heilung erstmal in Ruhe
kannst. Das ist auch, also du stichst da in ein Wespennest, liebe Tina.
Ja, okay. Weil das ist, genau, ich dachte es eben, doch, weil doch, es ist doch, ja doch, jedem doch, logisch, dass doch, man nicht nach der OP doch. Gleich wieder arbeiten gehen kann. Muss ich dann Urlaub nehmen? Ja. Muss ich das selber?
So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ne? es ist so, Tina, ne? Wir haben hier natürlich das Thema, in welchem Status wird operiert? Habe ich jetzt zum Beispiel aufgrund einer Fiktion, da gilt die OP ja als genehmigt.
Ja, ja, genau.
So, bei genehmigten Maßnahmen kann ich eben auch krankgeschrieben werden. Ne? Meistens macht dann der Hausarzt, weil gut, der Klinikarzt, da kann ich ja bloß im Anschluss mal 7 Tage krankschreiben. Und normalerweise macht es dann der Hausarzt. Wenn wir dann aber solche Geschichten haben, ne, wir sind Selbstzahler, ne, also Kassendienst, Abo und so weiter, und man sagt sich selber, nee, also das mache ich jetzt so nicht mehr mit, ich lasse das jetzt operieren, basta, ich warte jetzt nicht noch 3-4 Jahre, dann muss man natürlich beachten, dass das, wir haben da hier einerseits natürlich eine Arbeitsunfähigkeit vorliegen. Ich würde auch durchaus sagen, im Sinne der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, weil wir eine Krankheit behandeln lassen, die einen eigenen ICD-10-Code hat. Ja? Es ist ja nur so, dass die Kasse dann nicht zahlt. Das aber ist umstritten. Ne? Also das ist rechtlich noch nicht eindeutig geklärt, dass da irgendwo steht, naja, wir dürfen uns da offiziell krankschreiben lassen. Das wissen natürlich auch einige Hausärzte. Das macht den Ärzten auch teilweise Angst, weil sie sagen, oh, nicht, dass ich da irgendwie Probleme bekomme. Ne? Weil es ist halt so, man muss wissen, wenn man eine falsche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt als Arzt, man hat ein Betrugsdelikt begangen. Also wenn man das vorsätzlich, willentlich und wissentlich macht. Und das ist nämlich vielen Ärzten dann eine heiße Kiste, ne? weil natürlich das ist nicht, noch nicht so eindeutig gemacht. Ja?
Und das ist schon. Ja, aber ich meine, es ist ja eindeutig, dass wenn man, also wirklich, man wird ja da. Das ist ja nicht nur ein Mini-Eingriff, wo ich mir einen Leberfleck oder irgendwas wegmachen lasse. Das
ist ja auch offensichtlich, weißt du, dass es in einer Woche nicht mehr heilt ist. Wir haben immer noch das Thema Fettabsaugung. Ne? Ja. Ganz knallhart, da steht Fettabsaugung. Und Fettabsaugung, auch wenn wir da einen Arztbericht haben mit einer Empfehlung, solange die Kasse es nicht übernimmt, haben wir trotzdem ein bisschen einen Faktor, das ist nicht ganz so eindeutig. Ne? Okay. Also die meisten Leute wollen einem da auch nicht böse, ne? So ist es nicht, aber es kann eigentlich schon zum Problem werden, wenn es dumm geht. Ne? Und das ist auch genau so eine Geschichte, wo ich vorher schon sagte, unsere Positionierung ist wichtig. Ne? Das ist eine Fragestellung, wo ein bisschen eindeutiger geklärt sein sollte, so dass man sich wirklich drauf verlassen kann und auch zum Beispiel ein Hausarzt sich keine Gedanken machen muss, das könnte vielleicht doch irgendwie und so weiter irgendwie Probleme machen. Ne? Das ist auch eine ganz wichtige Fragestellung. Ne? Ist rechtlich trotzdem nicht klargestellt. Ne?
Das ist wichtig. Das heißt, wenn ich mich als Betroffener, also Mädels da draußen, wenn ihr euch dafür entscheidet, nehmt Urlaub. Am besten guckt, dass ihr so viel Urlaub überhaupt, oder? Also ich würde
sogar machen, das kann so problematisch machen. Sein, weil der Arbeitgeber könnte sagen, das ist Erholungsurlaub. Ja?
Ja gut, aber was ich in meinem Urlaub mache, kann ihm ja eigentlich
egal sein. Generell im Ergebnis ist, stimmt es schon, liebe Tina, aber du sollst deinen Urlaub zur Erholung nutzen. Und jeder, der diese Operationen kennt, weiß, dass die keine Erholung sind. Ne? Ja, ich führe jetzt los natürlich, darum habe ich vorher auch gesagt, du schließt in ein Wespennest. Und darum führe ich solche Sachen auch auf. Ne? Gut, der Normalfall ist so, dass der Hausarzt sagt, naja, okay, ich habe jetzt zum Beispiel den Bericht, da steht der ICD-10-Code dran und die war jetzt in irgendeinem Klinikum, ich lasse es dahingestellt, ob Privat- oder Vertragsklinikum, so, aber ich habe da eine Diagnose, einen ICD-10-Code und dann schreibe ich auch krank, weil ich hier weiß, das wurde aus medizinischen Gründen gemacht. Ne?
Genau.
Also, so ist es auch wieder nicht. Das ist eigentlich eher durchaus der Normalfall. Aber es gibt natürlich Hausärzte, die da Panik schieben und sagen, nee, nee, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Das ist mir viel zu unsicher. Ne? Okay. Auch nicht total unverständlich. Ja? Weil man hat immer irgendwelche Prüfungen, auch durch den MDK, auch solche Sachen, wo man, wenn man operiert wird, teilweise verändert sich das Aussehen ja auch. Ne? Und wir wissen, viele Ärzte und auch viele Anwälte haben Feinde. Ne? Mhm. Also das sind lauter so Sachen. Also wo es viel Rauch um nichts gibt eigentlich. Ja. Aber wo immer das Problem besteht, ist es rechtlich nicht ganz eindeutig dargestellt. Ne? Dass irgendwo steht, ne? Auch wenn die selbstzahlerisch das machen, dann ist es gesichert und es liegt eine Arbeitsunfähigkeit vor. Man kann das argumentieren, ist klar, ja. Ne? Das kann man auch wirklich herleiten, das ist kein Thema, aber es ist rechtlich, es ist nirgendwo wirklich eindeutig klargestellt. Mhm. Das ist schon eine Sache, finde ich, die da gehört schon noch, also erheblicher schon Reformbedarf. Ne?
Ja. Wusste ich jetzt so auch nicht. Also ich hätte halt dann an der Stelle Urlaub genommen und hätte gesagt, okay, dann lege ich da meine Beine halt
zum Heilen hoch. Es ist auch ein Weg, wo man wählt, weil teilweise, gut, ich meine, da ist ja auch das Thema, die Kollegen oder der Chef sind ja auch nicht immer gerade aufgeschlossen. Ne? Oder wir haben dann auch teilweise Probleme mit unserer Erkrankung. Ne? Also so wie wir aussehen, es ist auch einfach, ja, da fehlt mir vielleicht nichts dem oder jenem mal, macht auch böses Blut und so. Ja, und da nimmt man halt dann teilweise wirklich Urlaub noch, ne? Weil man es einfach sich sagt, bevor ich da jetzt wieder Probleme habe. Ja. Mir geht es einfach darum, dass man das auch, wie gesagt, ein Problembewusstsein dafür hat und es herausarbeitet und sagt, so, das ist aber unser Recht, dass wir da krankgeschrieben werden, ohne Wenn und Aber, egal wie das läuft von der OP, wenn ich gewisse Faktoren oder Parameter vorweisen kann, werde ich krankgeschrieben.
Punkt. Ja. Ja. Und es verläuft ja auch nicht jede Heilung immer innerhalb kürzester Zeit.
Ja, es gibt ja natürlich, weil es kann auch sein, es läuft irgendwie nicht so gut. Man hat irgendwie ein Erysipel zum Beispiel. Ne? Man hat irgendwie, also manche Wunden entzünden sich halt dummerweise auch. Das kann auch vorkommen, zwar nicht so häufig, aber es kann sein. Ne? Oder man verträgt was mit der Narkose mit und kämpft da einige Wochen damit, mit irgendwelchen Folgen, also wenn man unter Narkose operiert wird und. Da gibt es natürlich schon so Sachen, die passieren können. Ja. Und also wenn man ins Krankengeld fällt, umso wichtiger ist diese Frage. Oder aber auch bei einer Entgeltvorzahlung durch den Arbeitgeber. Wenn ich sagen kann, nee, also jetzt bitteschön, das ist keine Schönheitsoperation, oder so ein Zeug, da stehe ich halt rechtlich in einer sichereren Position als jetzt.
Und wenn jetzt so nach so einer Liposuktion zum Beispiel tatsächlich, wie wir jetzt gerade eben auch so ein bisschen angeschnitten haben, Folgeschäden beziehungsweise ein Behandlungsfehler oder sowas auftritt, wer zahlt das dann? Gibt es da auch einen Unterschied zwischen Kassen und zwischen Privatversicherten oder wie sollte man sich da verhalten?
Vielleicht mal von der gesetzlichen Krankenversicherung zunächst aus, gerade bei so Folgegeschichten. Ne? Also muss man sagen, was weiß ich, nehmen wir Erysipel oder ähnliche Sachen oder Fettembolie zum Beispiel oder die allgemeinen OP-Risiken. Ne? Ja. Ist es so, üblicherweise wird das einfach dann als Notfall mitbehandelt. Ja. In sehr seltenen Fällen, die ich persönlich für absolut unangemessen halte, gibt es Probleme, weil teilweise dann vom Krankenhaus etwas gemeldet wird, so nach dem Motto, das war halt eine Liposuktion. So, und dann schreibt die Kasse einen an. Und dann gibt es ein Thema, dass die Kasse in Regress gehen will bei der Versicherten. Das kommt vereinzelt vor. Es kommt Gott sei Dank nicht furchtbar häufig vor. Dürfte in den nächsten Jahren auch immer weiter abnehmen, bis dann gar nicht mehr vorkommen. Aber manche Kassen oder beziehungsweise manche Regionen, wo Kassen verordnet sind, sehen das tatsächlich so, da kann man dann in Regress gehen, weil die hat das selbst bezahlt, das ist also eine eher selbstverletzende Maßnahme und so weiter. Und daher gehen wir in Regress. Ja, da gibt es auch im SGB V, also im Kassenrecht, eine entsprechende Vorschrift. Gilt aber, das muss man sich auch vor Augen halten, eigentlich eher für Sachen wie, wenn man sich tätowieren ließ oder Piercings einsetzen ließ und so weiter. Das ist eigentlich eher eine ganz typische Geschichte oder halt der wirklich typische ästhetische Eingriff, ne, dass da halt irgendwas schief läuft, ne, und man ins normale Krankenhaus muss, um was behandeln zu lassen. Ne. Und das darf man nicht übersehen. Also auch da vermisse ich eine eindeutige Klarstellung. Ne. Also gerade in solchen Übergangszeiten, wie wir es jetzt haben.
Ja. Wahnsinn, ja. Ja. Das ist schon, also es hängt schon viel dran. Also ich wurde ja auch vor kurzem gefragt, ja, wie ist das dann mit den ganzen Medikamenten, die da ja auch nach so einer Operation noch eingenommen werden müssen, Antibiotika, die Kompression bleibt ja auch nicht weg, die muss man ja auch noch über Tage und Wochen sollte man die auch tragen. Ja. Es ist ja auch, ich weiß nicht, viele haben ja dann auch wirklich, dass sie noch, je nachdem, wie sie sich operieren lassen, auslaufen, ja, dass dann einfach immer noch an den Stellen das Wasser austritt oder einfach die Flüssigkeit austritt. Ja, genau. Man versaut sich ja da eigentlich auch mehr oder weniger sein ganzes Bett oder wo man halt liegt, ne? Wie ist es damit so Unterlagen und so Sachen?
Ja.
Wer kommt dafür auf?
Auch da kommt es drauf an, ist es eine genehmigte Operation oder nicht? Ne?
Ja.
Wenn es eine genehmigte Operation ist, zum Beispiel auch bei einer Fiktion, ist es eigentlich also so Sachen, die engere OP-Aufwendungen sind, ne? Da mit umfasst. Sind aber nicht unbedingt die Unterlagen, na, das wäre natürlich auch so eine Geschichte. Ne?
Ja,
das sind auch nicht Beträge, wo ich mich jetzt wirklich unbedingt rumstreite, also wenn man die OP-Kosten betrachtet, naja, okay.
Ja, ja.
Dann natürlich gut, sonst sowas wie OP-Mieter wäre eher dann zu denken, ne, dass das halt OP-Kosten im engeren Sinn sind. Bei der Lymphdrainage anschließend, ja, da haben wir schon wieder ein Thema ein bisschen. Ne? Also teilweise mitgezogen, aber teilweise halt, oder es geht halt auch irgendwo unter, ne, weil man sowieso Lipödem hat. Das sind auch so Sachen, die, ja, die sind nicht so klar geregelt. Ne? Also muss man ganz einfach sagen. Ja. Also wo man sich nicht wirklich drauf verlassen kann, ich bekomme das, wenn ich es brauche.
Ja?
Ja, ja. Und finde ich nicht gut. Ja. Das ist für die Patientinnen immer mit einer Unsicherheit verbunden, weil es kommen auf Facebook immer wieder die Fragen und dann höre ich dann manchmal, ja, das ist doch ganz klar. Ne? Ja, das stimmt aber so häufig nicht. Ne? Ja, wenn es Probleme ist, sind wir in dem Fallbereich, das stimmt halt so nicht unbedingt. Ne?
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war jetzt auch viel dabei, wo ich mir auch gedacht habe, das wäre eigentlich tatsächlich schon geklärter, wo ich wirklich sagen muss, puh, da steckt noch eine Menge vor uns, dass wir uns da, wie du sagst, positionieren, nicht unterkriegen lassen und für die Dinge kämpfen, die uns in dem Moment auch zustehen, weil, also ich meine, wenn ich eine Operation habe, ist für mich persönlich ganz klar, kann ich nicht morgen zum Arbeiten gehen.
Ja.
Dann muss ich entweder krankgeschrieben werden oder wenigstens vom Arbeitgeber den Urlaub bestätigt bekommen, egal was er jetzt da von mir verlangt, was ich im Urlaub machen muss.
Ja.
Auch mit den nachträglichen Dingen wie das Nieder oder auch Lymphdrainage, die Medikamente, was auch immer da sonst noch auftritt.
Ja,
das sind für mich Dinge, die gehören
natürlich
dazu.
Das sind alles so Themen und es ist auch vielleicht, da könnte man auch vielleicht noch kurz einwerfen, nehmen wir zum Beispiel das Thema Finanzamt. Das passt hier nämlich ganz gut rein,
ja, Tina. Ja. Ne?
Wir hatten ja lange Zeit so ein BFH-Urteil 2015, da wurde dann hergeleitet, ja, man braucht eine steuerliche Bescheinigung nach § 64 Einkommensteuerprüfbüros-Verordnung, heißt das korrekt? Ja. So, in letzter Zeit ist es so, dass viele Amtsärzte sagen, nee, also da brauchst du nichts, liebe Patientin. Ich stelle auch nichts aus. Macht nichts, ne? Und zwar deswegen, weil die Liposuktion bei Lipidem oder operative Therapie bei Lipidem, weil das eine wissenschaftlich anerkannte Methode ist. So, jetzt befolgt man das, weil das Dumme ist ja, die Bescheinigung muss ich auch noch vor den Operationen organisieren, hinterher nutzt es mich nicht. Ja? Das kommt ja noch hinzu. So, dann reicht man die ganze Kiste beim Finanzamt ein und denkt sich so, jawohl, jetzt kriege ich ein bisschen was zurück wenigstens, gell? Ich arbeite ja auch genug. Ja, und das Finanzamt schreibt einem dann, nee, also das erkennen wir nicht an, weil sie haben das nicht nachgewiesen bei einer wissenschaftlich nicht anerkannten Methode, dass das wirklich zwingend notwendig ist, dass das zwangsläufig ist. Wir erkennen diese außergewöhnliche Belastung nicht an. Ne? Das ist der neueste und letzte Schrei in der Finanzverwaltung und bei den Amtsärzten, wo man natürlich immer ein bisschen so dagegen argumentieren muss. Es wird dann gesagt, ja, in der S1-Leitlinie Lipidem, da steht es drinnen als empfohlene Methode. Ist gleich wissenschaftlich anerkannt. Finanzamt sagt meistens genau das Gegenteil, also häufig, ja. So, und jetzt stehen die Patientinnen da, das ist auch vom Bundesfinanzhof noch nicht geklärt. Ja. Also muss man auch sagen, das ist rechtlich auch eine nicht geklärte Frage. Ich muss auch sagen, solche Sachen finde ich auch einfach, also das ist bodenlos.
Ja, ja.
Die Sache eh schon nicht bezahlt. So, jetzt sagt man sich so, nee, ich will weiter arbeiten und da muss jetzt was vorwärts gehen, da muss jetzt was vorangehen. Ich habe zum Beispiel schon 3 Jahre konservativ gemacht, aber ich brauche jetzt die OPs, das geht so einfach nicht weiter. Basta. Ja. Und jetzt mache ich das so und da vor allem, damit ich weiterarbeiten kann. Ja, Steuerleistungen sind halt eben auch für Erwerbstätige unter anderem da, damit man die Steuerlast senken kann. Ja, so, und da muss ich da dann auch noch drauf zahlen. Schon als Frau noch der kurze Einwurf, ne, wir haben meistens auch die schlechtere Versorgungslage rententechnisch. Und dann muss ich da auch noch drauf zahlen. Also das kann ich, muss ich wirklich sagen, also das empört mich zutiefst. Mich schon.
Ja, es ist ja auch ganz heiß immer diskutiert jetzt. Klar, wir wissen zwar, dass die im Stadium 3 jetzt die Operation mehr oder weniger mehr Chancen darauf haben, aber warum erst im Stadium 3? Ne? Es gibt ja viele Ärzte, die sagen, ja, so früh wie möglich, am besten noch vor der Schwangerschaft. Warum das so ist, ist wahrscheinlich auch niemandem verständlich.
Es ist natürlich so, man sagt, ja, Stadium 3, auf der einen Seite darf man natürlich nicht vergessen, es ist natürlich eine vom GBA noch nicht anerkannte und abgesegnete Methode. So, da sagt man sich halt, naja gut, es könnte ja doch ein gewisses Risiko dabei sein oder dass man doch nicht zu den Ergebnissen gelangen, die sich so abzeichnen. Ne? Und da sagt man dann, naja gut, dann nimmt man eher die Schwerstbetroffenen. Ne? Also wenn man einfach ein bisschen abwägt, wer benötigt das am dringendsten eigentlich? Ne?
Ja, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, bei jemand, der wirklich ein ganz, ganz schlimm ausgeprägtes Lipidem hat, ist die Operation doch viel, viel, viel riskanter als jemand, der noch im Anfangsstadium ist. Und warum muss man erst warten, bis die Person schon da ist, dass sie fast im Rollstuhl sitzt oder vielleicht schon dort sitzt, bis sie die Operation kriegt?
Genau, das ist natürlich die andere Geschichte. Ne?
Also wir das ist ja, wie wenn ich warte, wie wenn ich beim Diabetes warte, bis ich einen Nervenschaden habe und mir der Fuß abgenommen werden muss. Also bevor ich Insulin kriege und bevor ich eine Einstellung kriege. Also das hat für mich teilweise wirklich
es ist für den normalen Patienten nicht nachvollziehbar. Ne? Natürlich kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich meine, ich komme ja aus Bayern, könnte man jetzt natürlich sagen, sowas wie der Huber Schorsch, ne, der hat ein kaputtes Knie. So, und jetzt geht er hin zur Kasse, sagt, Mensch, Kasse, ich brauche ein neues Knie. Genehmigt er das oder nicht? Ne? Kasse sagt, nee, also du kannst mit den Gehhilfen weiterarbeiten, da kannst du sogar Reha-Sport machen mit den Gehhilfen, passt alles, super. Man stelle sich die Empörung vor, aber wir haben hier natürlich auch eine Kassenleistung, gell? Und so mal fein dezidiert gesagt. Man darf auch nicht vergessen, dass mit den Bayer-Stadien, Man darf wirklich nicht vergessen, das ist ein Zugeständnis. Wir haben ja noch nicht diesen Schritt erreicht, dass das beim BPA schon durch ist, sondern es ist ein Zugeständnis. Das ist, weil ein Herr Spahn da mit einem Herrn Heckenberg so gesprochen hat, ne? Und dann gab es so eine Art Edelmanns-Ehrenwort, ne? Also sowas unter Männern, sage ich jetzt mal so ganz salopp, ne? Wo man dann abgesprochen hat, ja, okay, für das Stadium machen wir es halt, ne? So als Zugeständnis, damit wenigstens irgendwas geht. Ne? Also es war ja eigentlich von Herrn Spahn beabsichtigt, dass das alle Stadien da in den Genuss kommen. Ne? So ist es auch wieder. Ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man muss es natürlich auch immer sehen, der GBA hat ja auch die Funktion zu verhindern, dass alle möglichen Methoden, die du ja wissenschaftlich gar nicht abgesichert hast oder kaum, dass die nicht flächendeckend angewandt werden. Ne? Weil das, wir haben einfach mit dem Solidarprinzip dann auch, sagt man halt, also man will ja nicht jede Methode, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht so sinnvoll. Ne? Das ist schon so eine Geschichte, muss man auch bedenken in dem Zusammenhang. Aber so kommen natürlich solche Ergebnisse auch zustande. Ja, ja. Ne? Muss man warten, die Dreierstadien muss man ewig warten. Ne? Es ist nicht.
Also, wie gesagt, das Thema an und für sich, ich bin da ja sowieso, also ich bin momentan echt ein bisschen platt, was da alles noch nicht so ganz richtig läuft, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sich da jetzt schon einiges getan hat. Ja, also auch, ich meine, um Gottes Willen, ich freue mich ja auch über alle, die das Stadium 3, die Operation kriegen.
Im Vergleich zu vorher.
Ja. Definitiv.
Okay. Aber man sieht
ja auch schön, dass die Operationen jetzt bezahlt werden.
Definitiv. Ja. Ja, natürlich. Nee, das ist auch sehr positiv. Ne? Wir sind halt manchmal schon im Kopf ein bisschen weiter, wie der tatsächliche Status ist. Ne? Das ist auch einfach der Punkt, wo manche Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, das geht immer noch viel zu langsam. Oder man denkt sich schon, man ist schon viel weiter. Ne? Aber das stimmt auch nicht immer so. Ne? Also da muss man schon ein bisschen zurückhaltender sein, ne, vom Ergebnis her. Es ist einfach so. Wir müssen da schon dranbleiben.
Ja. Also kann man zusammenfassend sagen, da ist noch einiges Luft an nach oben offen, einiges, was definitiv noch geklärt werden muss. Trotzdem waren jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge dabei, die ich auch sehr spannend, interessant fand.
Ja, Tina, auf dem Schirm hatte. Ich muss aber noch eins hinzufügen, weil ich glaube, wir haben stationäre Lipo, da haben wir was noch vergessen, glaube ich.
Ah ja, genau, da wollten wir noch was sagen. Genau.
Punkt, der ist aber tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja letztes Jahr diese BSG-Urteile vom ersten Senat, stationäre Lipo, abgeschmettert. Ne? Das war ja auch ein Hoffnungsträger eigentlich, dass man da dann halt mal den Fuß in die Tür reinkriegt, dass man sagt, solche Methoden dürfen in Krankenhäusern, also hier ist gemeint Vertragsklinikum im Übrigen, ne? Nicht Privatklinik, aber Vertragsklinik, dürfen die angewandt werden, wenn man sagt, Indikation liegt vor und Potenzial liegt vor. Ne? So, das wäre jetzt bei der Liposuktion eigentlich auch meistens der Fall. Von ärztlicher Seite, jetzt hat man aber das Thema gehabt, das wurde abgeschmettert und da haben wir gesagt, nee, stationäre Lipo ist gestorben. Ne? Also, und das war ja natürlich schon ein sehr harter Schlag. Ja? Man muss natürlich auch überlegen, inwiefern diese Urteile verfassungswidrig sind. Es werden da auch derzeit Verfahren geführt, nicht nur von meiner Wenigkeit, auch von anderen Kollegen im Bundesgebiet. Und jetzt aber haben wir ein sogenanntes Implantate-Registergesetz, EIRG. Ja? Also so eine total kurze, einfache Bezeichnung. Ne? Das ist letztens im Bundestag verabschiedet worden, wartet nur noch auf seine Verkündung. Und jetzt kommt, ich habe das Blatt jetzt allerdings beiseite legen müssen, weil dieser Wortlaut in dieser Vorschrift, ne, das ist der 137c heißt diese Vorschrift, und da hieß es bisher, dürfen im Rahmen der Krankenhausbehandlung angewandt werden. So, und jetzt wird nämlich eingefügt, und von den Versicherten beansprucht werden. Und das ist ein erheblicher Unterschied, dass wir jetzt was beanspruchen dürfen. Ja? Vorher war es zwar möglich, aber es war nicht so, dass wir das beanspruchen dürfen. Und das ist ein eklatanter Wechsel. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt umgesetzt wird. Da bin ich wirklich total gespannt, weil es bringt eigentlich auch die Richterschaft schon jetzt in eine, naja, nicht ganz so einfache Situation. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das dann lösen. Ja, weil wir eigentlich jetzt ja auch einen Anspruch auf eine stationäre Liposuktion haben, ja, auf eine operative Behandlung.
Ja, also das heißt einfach, dass man da noch ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus auch bleiben.
Genau, richtig. Dürfte. Genau. Stationär heißt in dem Fall auch, also das wäre ein Vertragsklinikum mit Anbindung an eine Intensivbehandlung. Ne? Das ist ja, ja. Auch, dann üblicherweise auch der Unterschied, dass man eine Anbindung zur Notfallstation beziehungsweise Intensivstation hat. Ja, genau. Mhm. Und aber das ist wirklich ein ganz entscheidender Unterschied. Eröffnet wiederum den Weg zur Einzelfallentscheidung. Und das bleibt jetzt ganz, ganz spannendes Thema. Also das wird die Rechtsprechung wieder belegen, beleben ums Lipödem. Also bin ich wirklich sehr gespannt.
Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, also ich bin echt platt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Dinge noch einfach immer noch nicht geklärt sind, ja. Weil ich ja jetzt auch schon. Ich habe die Diagnose Januar 2015 bekommen. Natürlich befasse ich mich ja auch schon seit Jahren damit, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich in diesen vier, fast fünf Jahren jetzt doch einiges wirklich mal getan. Also es hat sich was getan, Gottes Willen, sehr viel sogar. Aber dass so vieles noch so unklar ist, so dieses Unsichere, das finde ich echt, also das. Da fehlen mir gerade echt die Worte. Ich finde es echt krass, dass sowas immer noch nicht alles geklärt ist. So Kleinigkeiten, so lapidare Dinge einfach, wo ich dachte, ja, das ist ja logisch, oder? Also,
ja.
Warum muss man da so ein Geschieße drum machen? Ja, also krass, richtig krass.
Das ist, Tina, das ist generell bei solchen Verfahren, sei es nun GBA-seitig, sei es das, was Krankenkassen machen, sei es das, was allgemein im Bundestag auch läuft an Gesetzesvorhaben, da wird an viele Sachen auch so nicht gedacht. Da muss nachgebessert werden und so weiter. Und na gut, bei manchen Gesetzesvorhaben, okay, da sind teilweise viele Berufspolitiker zugange. Ne? Ja. Der Seitenwechsel wäre manchmal auch nicht schlecht, ne, in die freie Wirtschaft, so mal ein paar Tage wieder zum Aufwärmen. Ja. Aber gut, das war jetzt natürlich Sarkasmus an.
Darf auch mal sein.
Richtig, genau. Aber man sieht halt, viele Sachen werden danach gebessert, weil man sie so nicht bedacht hat. Ne? Also das ist auch nicht ganz einfach.
Ja. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du dir da jetzt auch die Zeit genommen hast und uns da so nochmal teilweise echt detailliert mit reingenommen hast in Dinge, die ja einfach wissenswert sind, finde ich, gerade wenn man vorhat, vielleicht so eine Liposuktion anzugehen. Ja. Du lässt mir auf jeden Fall noch den Link zukommen, wo du gesagt hast, oder die beiden Links zukommen, dass wir das einfach noch mit anheften hier an die ganze Geschichte. Genau. Und dass sich da auch der ein oder andere vielleicht erreichen kann zu einem Beratungsgespräch, dass man einfach weiß, wie man da vorgehen kann und vor allem vielleicht auch, wie die Chancen stehen. Das ist vielleicht am Anfang auch mal ganz gut zu wissen. Richtig, ne?
Genau.
So und ansonsten kann man nur sagen, wir müssen alle dranbleiben. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Es ist noch viel zu tun, viel Luft nach oben, wie ich vorher schon gesagt habe. Aber es hat auch viele, viele positive Veränderungen schon gegeben und ich denke, da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Auch wir sind auf einem guten Weg, absolut. Also da hat sich extrem viel getan, aber wir müssen halt auch so weitermachen. Ne?
Das weiß man halt beim Marathon,
ne? So die letzten 5-6 Kilometer sind oft die schwersten. Ne?
Ja, und wenn es jetzt eben noch ein paar Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer dauern sollte, im schlimmsten Falle, ich denke auch, wenn wir da dranbleiben und wirklich auch unsere Interessen vertreten und uns da positionieren, wie du es immer so nennst, dann stehen die Chancen definitiv ganz gut, glaube ich. Und da haben wir auf jeden Fall dann mehr Chancen. Und ich, um das einfach auch nochmal ganz kurz zum Schluss zu sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Operationen, aber natürlich brennt mir das Thema auch immer zwischen den Fingern. Und ich muss auch immer wieder überlegen, für wen macht es Sinn? Ja, für wen macht es keinen Sinn? Ja. Vielleicht kommt es für natürlich. Mich irgendwann auch mal in Frage. Ne? Mhm. Man weiß es nicht. Ich bin niemand, wo sagt, nein, nur der Weg oder nur der Weg.
Ja, aber das ist auch gut so, ja.
Ich bin trotzdem der Meinung, liebe Ruth, das weißt du auch, dass man, wenn man Übergewicht hat, das erstmal so gut wie möglich auch in den Griff kriegen sollte, egal ob mit oder ohne Lipödem. Ja. Vor allem die Lipödem haben, um die geht es ja jetzt momentan. Dass man sich da nicht gehen lässt aufgrund der Diagnose, sondern wirklich was tut, und dann unter Umständen wirklich eine Liposuktion beantragt. Das finde ich dann ist in Ordnung und das, da kann man sich dann vielleicht auch auf das Ergebnis wirklich freuen.
Genau.
Und was Positives rausholen, aber es ist trotzdem immer noch eine individuelle Geschichte. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute nochmal dir die Zeit genommen hast. Und
ja,
für alle, die das Interview interessant fanden, hinterlasst uns gerne ein Like. Ihr dürft gerne mir oder der Ruth auch schreiben und Feedback geben. Wir würden uns mega freuen, dass wir auch ein bisschen wissen, ob überhaupt was dabei war, was ihr so ja, gebrauchen könnt. Und ansonsten Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer auf dem Laufen gehalten werdet. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.